Die Wohnung ist zum Kokon geworden über die Zeit. Also je mehr Krisen wir draußen kriegen, umso mehr ist das Bedürfnis, wirklich sicher zu sein, seinen Rückzugsort zu haben und so einen Safe Space zu haben.
Man muss es wirklich aufs Projekt beziehen auch, weil wir haben hier ja auch internationale Käufer. Das heißt nicht, dass die jetzt nicht gerade in Deutschland leben oder in Frankfurt leben oder so, aber es ist immer bei den Käufern oder sehr häufig bei den Käufern irgendein internationaler Bezug da. Das hat das Projekt schon durch den Architekten auch sehr bewusst, nicht nur vom Design von Fabian, sehr angesprochen. War auch klar, dass auch er international tätig ist.
Du bist immer mit der Umsetzung ja konfrontiert. Das ist ja anders als in Berufen, wo du halt einen Strich machst und dann steht der Strich für sich. Nee, der Strich hat einen Rattenschwanz und dahinter ist ein Orchester mit Leuten, die das umsetzen müssen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Eine Maßstation und ein Wodka-Smoothie gefällig? Dieser Podcast ist anders. Ich bin bei Britta Barth, Head of Residential der B&L-Gruppe und dem international gefeierten Designer Fabian Freitag zu Gast. Fabian hat eine Musterwohnung im Hafenparkquartier in Frankfurt am Main eingerichtet. Ein Ort, an dem sich Menschen gern treffen, will er schaffen und ein Happen, der die Fantasie anregt. Im 11. Stockwerk einer der Wohntürme, entworfen von Star-Architekt Hadi Teherani, lasse ich mir von Britta noch einmal die wichtigsten Fakten zu diesem Landmarkprojekt erzählen. Und von Fabian, welche Trends er sieht, welche große Rolle Vintage-Möbel spielen und wieso bei der Bestellung von neuen Möbeln niemand nach Nachhaltigkeit schreit. Wir sprechen über Grundrisse, den Vibe von Berlin, den Anspruch internationaler Investoren an Wohndesign, den Realitätscheck von Entwürfen sowie die Heiligkeit des Handwerks und Fabians fehlende Angst vor künstlicher Intelligenz. Ein traumhaftes Potpourri der guten Laune. Ich will keine abgehobene Designklitsche sein, sagt Fabian, der unter die 100 besten Kreativen von der ED gewählt wurde. Nun aber genug der Vorrede. Bitte auf immocom.com das Programm der Real Estate Mitteldeutschland anschauen und in Leipzig am 30. Mai vorbeikommen. Das lohnt sich genau wie der Podcast. Und jetzt viel Spaß. Bevor wir in den Podcast gehen, gibt es hier noch ein paar wichtige Informationen über unseren jahrelangen Partner, die Stadtwerke Leipzig. Klimaschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende sind die größten Herausforderungen der Immobilienwirtschaft. In diesem Kontext sind die Leipziger Stadtwerke ihr verlässlicher Begleiter. Sie bieten mit ihrer 360-Grad-Perspektive die besten Lösungen für die vernetzten Energiewelten von morgen. Ob Sie Fragen zur Energienutzung Ihrer Immobilie haben, Interesse an erneuerbaren Energien zeigen oder Antworten zu Energiefragen benötigen, die Leipziger Stadtwerke sind für Sie da, um Sie individuell und umfassend zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Ihren Gestalter der Energie- und Klimazukunft unter www.l.de/Stadtwerke. Immobilieros Podcast heute in einer ganz besonderen Location. Mir gegenüber sitzen Britta Barth, B&L-Gruppe und der Designer Fabian Freitag. Hallo.
Hi.
Hallo, Yvette. So, ich hatte gerade die große Ehre, noch vor allen anderen, wenn der Podcast dann ausgestrahlt wird, ist das schon Geschichte, mir die Musterwohnung anzugucken, die Fabian eingerichtet hat im Hafenparkquartier in Frankfurt. Ich will trotzdem, bevor wir dazu kommen, erstmal ein bisschen allgemein werden. Deshalb, liebe Britta, ergänze doch mal, modernes Wohnen ist.
Modernes Wohnen ist für mich ein inspirierender Rahmen für individuelles Leben.
Und modernes Wohnen, Fabian, ist für dich?
Modernes Wohnen ist für mich kontrastreich. Also das, was hier auch passiert ist.
Ja, wir können das dann auch an ein paar Fotos sehen. Der aktuelle Trend im Wohnen, Britta, ist?
Das, was Fabian auch gerade aufgenommen hat, dass man im Grunde genommen individuell ist, sehr kontrastreich ist, Smart Features mit einem guten Bezug nach außen, Gemeinschaftsflächen. Das wäre so ein ganzheitliches Konzept, wo sich ein Mensch aufgehoben fühlt.
Gut. Und aktueller Trend im Wohnen ist?
Jetzt darfst du noch ein bisschen länger, Fabian.
Ja. Britta auch länger durfte.
Danke. Drei Sätze.
Nein, das Wohnen ist schon also die Wohnung ist zum Kokon geworden über die Zeiten. Also je mehr Krisen wir draußen kriegen, umso mehr ist das Bedürfnis, wirklich sicher zu sein, seinen Rückzugsort zu haben und einen Safe Space zu haben, der wirklich den Kontrast zum Umfeld darstellt. Und das finde ich, nehme ich so wahr, das hatten wir jetzt die letzten paar Jahre, dass Sachen die Materialität viel stärker in den Vordergrund tritt, dass es halt wirklich cozy ist und dass du halt einen Ich-Raum hast, der nur noch teilweise, klar geht es immer um Repräsentation und natürlich um Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit stattfinden. Das ist aber auch sehr viel über das Smartphone, was wir in der Tasche haben. Es geht darum, dass ich einen Ort für mich habe und der erstmal so meinem Willen entspricht und das, was vor ein paar Jahren vielleicht nochmal Trend war, dass ich viel mehr in Gästen denke und in Besuchern. Das tritt komplett in den Hintergrund. Also das ist unsere Erfahrung, die jetzt die so dominant ist seit Corona eigentlich.
Oder findet auf Gemeinschaftsflächen statt.
Oder genau,
es ist dass die... Dass man wirklich solche Räume schafft, ja, wo man das vergrößert, diesen Kokon, von dem du gerade beschrieben hast.
Es verlagert sich in so eine privilegierte Öffentlichkeit. Also ja, das hat man ja auch schon in anderen Ländern gesehen, dass das so Orte in der Öffentlichkeit halt viel mehr genutzt werden für Zusammenkünfte, aber eben so kuratiert. Also ich sage jetzt mal abgedroschenes Beispiel, vielleicht das Soho-Haus, aber ein Ort, wo man halt irgendwie Leute der gleichen Identität irgendwie zusammentreffen, ob das jetzt zum Arbeiten oder privat ist, aber verlagert sich nach draußen, absolut.
Okay, bevor wir jetzt nochmal näher auf die Wohnung eingehen, liebe Britta, erzähl doch mal ein bisschen, also empfehle auch unseren ersten Podcast, da geht es auch um das Hafenparkquartier in Frankfurt, aber erzähl doch mal, wo sitzen wir hier? Wie viele Wohnungen entstehen hier, seit wann gebaut? Also einfach mal so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten.
Ja, das Hafenparkquartier besteht aus vier Teilen. Da haben wir einmal die 360 Mietwohnungen, dann haben wir 288 Eigentumswohnungen. Es entsteht ein Bürogebäude, es ist schon ein Hotel entstanden mit 500 Zimmern und es wird noch ein weiteres Hotel mitten auf dem Main entstehen. Wir sitzen hier, liebe Yvette, gerade im 11. OG von einem der zwei Türme. Wir haben insgesamt 288 Wohnungen hier, haben mit dem Hochbau 2020 begonnen und werden Ende des Jahres fertiggestellt sein. Wir haben jetzt diese Woche angefangen, Wohnungen zu übergeben an Käufer. Bei der Masse der Wohnungen wird es natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Also wir rechnen so damit, dass wir Ende des Jahres damit durch sind mit der Fertigstellung.
Gut, und die beiden, oder das Ensemble hat Hadi Teherani entworfen.
Richtig, ja.
Richtig, darüber haben wir auch in unserem ersten Podcast gesprochen. Wenn wir jetzt hier aber mit einem Designer sitzen, was macht die Architektur bei diesem Projekt aus?
Ja, das hatte ich ja auch schon ausführlich gleich beim letzten Mal beschrieben. Hadi hat ja diese Kieselform aus dem Main in die Architektur übernommen und hat dadurch auch diesen rechten Winkel, den man sonst häufig in Räumlichkeiten hat, gesprengt quasi und hat dadurch ergeben sich fließende Formen und ganz andere Blickachsen. Das macht es, glaube ich, an dieser Stelle sehr besonders und schuf eben auch mit diesem hellen Naturstein, Bronze, champagnerfarbenen Metallen und sehr viel Glas. Nicht nur eine sehr moderne Architektur, sondern auch so ein Landmarkcharakter, der sehr viel Strahlkraft hat. Im Kontrast dazu hat er aber auch sehr viel Natur einfließen lassen. Siehe den Innenhof mit 5000 Quadratmetern, wo 100 Bäume, oder nicht er, wir 100 Bäume pflanzen in der großen Gemeinschaftsterrasse, die auch sehr begrünt sein wird, intensiven Dachbegrünung. Das prägt das auch alles. Also im Grunde genommen irgendwie ein Ort, wo sich Menschen gerne treffen.
So, und da ja jetzt die Menschen den Podcast hören und nicht sehen, lieber Fabian, wir sitzen hier in der Musterwohnung, 120 Quadratmeter groß, komplett eingerichtet. Ich habe gerade gelernt, Toiletten sind zwar da, gehen aber nicht.
Die werden wahrscheinlich auch nicht mehr gehen. Das ist eine toilettenfreie Wohnung.
Wir sind hier mitten im Bau und haben das schon geschafft, diese Wohnung.
Nein, das ist ja die Challenge, so, die man hat beim Bauen.
Ja. Jetzt erzähl doch aber mal ein bisschen, dass die Hörer sich vorstellen können, was hast du hier geschaffen, wie bist du hier rangegangen, was sehen wir hier, weil du hast ja eigentlich genau das, was Britta gerade gesagt hat, wenn ich mich jetzt hier so umgucke, auch aufgenommen.
Genau, für uns grundsätzliches Thema immer spannend, wo kommen die Sachen her, beziehungsweise wir versuchen immer bei der losen Möblierung viel mit Vintage zu arbeiten, so dass man da, weil ich immer der Meinung bin, es gibt so viel Möbel auf dieser Welt, sie müssen bloß irgendwie einen neuen Ort finden und das in einem Konzept natürlich umso spannender und umso spannender dies auch in einem Neubau zu tun. Bei Wohnprojekten gibt es ja immer Ausstattungslinien, die vordefiniert sind, die bestimmten Gewährleistungsansprüchen genügen und so weiter. Das ist halt in Deutschland sehr strikt, was für uns als Designer anstrengend ist, aber für den Käufer natürlich von Nutzen, weil das halt einen gewissen Qualitätsstandard garantiert. Und unsere Challenge oder unsere diebische Freude ist natürlich, das alles irgendwie auf den Kopf zu drehen, aber natürlich so, dass es halt keine, also dass man da keine Verrenkung machen muss, sondern zu einem Produkt kommt, was dann trotzdem einmalig ist. Also wir haben der Boden, den haben wir, das ist ein Fischgrät, französisch Fischgrät, das haben wir nur anders verlegt. Also wir haben den Wechsel nicht gemacht, sondern haben nur die linken Leisten benutzt. Wir haben an der Decke große Ausschnitte freigelassen, die den Sichtbeton, also den Ortbeton sichtbar lassen. Also das ist wirklich der Ort, wo man in Kontakt mit dem Gebäude kommt. Wir haben den Grundriss der Stand, aber haben insofern die räumlichen Gegebenheiten so modifiziert und durch die Möblierung optimal bespielt, würde ich sagen, so dass man in allen Teilbereichen eine Großzügigkeit hat, die das Raumgefüge mit den Ausblicken was Besonderes geben. Und was uns immer sehr wichtig ist, ist die Sachen, die Gemeinschaftseigentum sind, die gegeben sind, Farben, Materialien, dass die nicht als Fremdkörper dann im Interior auftauchen, weil du hast ja manchmal auch so Projekte, ne, da hast du dann das Schloss in einem Neubau, so, das ist genau das, was wir nicht wollen. Hier war die Vorgabe eben durch die schwarzen Fenster und die Ausblicke, diese Materialität nach drin zu bringen und dem aber dann so ein das in das in was Wohnliches zu übersetzen. Und genau, das haben wir jetzt.
Das ist sehr wohnlich, das kann man dann hier auch genauso kaufen, die Wohnung, oder?
Ja, die kann man dann, wenn sie irgendwann zum Verkauf freigegeben wird, kann man sie so kaufen. Schlag zu, Yvette. Ja.
So, kriegst du auch eine Unterschrift von mir dann auf die Karte.
An der Wand.
Ja, an der Wand, ja, genau.
Ja, aber wir ergänzen das hier auf noch.
Genau. Sehr schön. Wie seid ihr zueinander gekommen? Woher kennt ihr euch? Also wie ist es zu der Zusammenarbeit
gekommen? Wir haben uns das erste Mal getroffen. Ach so, auf der Expo.
Auf der Expo mit Dorothea Mittasch.
Genau.
26 Homes, ja.
Zwei Jahre, genau, 2022, ja. Genau.
Und da kam auch relativ schnell sofort die Entscheidung, etwas mit Fabian zusammen machen zu wollen. Ich glaube, wir haben uns in der Expo, ist ja immer im Oktober, direkt im November oder so, zusammengesetzt, genau. Und auch schon über ein erstes Konzept gesprochen.
Aha, und das hat dann wie lange gedauert? Also so ein Konzept, wie oft habt ihr es umgeworfen? Na, ganz ehrlich?
Ach, gar nicht, also das liegt ein bisschen auch am Bau. Dass es so lange dauert. Ehrlicherweise ist jetzt der Zeitpunkt da gewesen, Ende des Jahres, dass wir das bautechnisch überhaupt realisieren konnten. Und vom Konzept her haben wir eigentlich, ich glaube, gar nicht umgeworfen. Nicht? Nee, also einzelne Teile mal, aber es war von vornherein eigentlich so, dass wir sehr begeistert waren. Und das war ja auch so ein bisschen die Wahl, die wir dabei getroffen haben, zu sagen, das ist irgendwie, was Fabian doch gerade sagte, modern mit Vintage. Denn aber trotzdem auch diese warme Atmosphäre siehst du ja auch hier. Schade, dass das Zuhörer nicht sehen können. Diese goldenen Flächen, die das so warm widerspiegeln, auch die Ausstattung und die Räumlichkeiten und auch diese warmen Lichtquellen. In sehr starken Kontrast dann zu Wandfarben und Kunst. Also ich finde, das macht das hier auch sehr stark aus. Also für mich ist das immer so ein bisschen, als wenn ich so ein Kunstwerk betrete, wo man so nach und nach die Einzelheiten entdeckt und trotzdem eben eine sehr warme Atmosphäre hat. Und ich finde, das ist so unter anderem Fabians Handschrift und das passt hier auch sehr gut her.
Genau, uns geht es eigentlich immer darum, wirklich so eine starke Aussage zu treffen, weil eine Musterwohnung heißt ja sonst immer so, ich teaser mal an, hier ist so ein Probierhappen, so können es werden. Und jetzt mache ich seit also ungefähr 15 Jahren, 12 Jahren Musterwohnung bei so Projekten, wo es halt in einem frühen Stadium darum geht zu illustrieren, was alles möglich ist. Und das ist, auch wenn ich jetzt den schwedischen Hersteller nicht zitieren will, aber entdecke die Möglichkeiten, ist wirklich das Thema, weil du halt diese Fantasie von Kaufinteressenten natürlich auch anregen möchtest. Und dieser Moment, einen Ort zu betreten, der eben auch von bereits Gesehenem abweicht, ist so, das macht uns, macht mir am meisten Freude und, glaube ich, dieser Dialog, in den die Interessenten dann treten, auch ein wichtiger, der dann entsteht.
Gut. Dann würde ich jetzt gerne ein bisschen über dich reden. Britta hat kurz Pause. Die Edie schreibt, wir sollen dich auf dem Schirm haben. Du bist unter die 100 besten Gestalter und Kreativen aus den Bereichen Interieur, Architektur, Design gewählt, ernannt worden, wie auch immer.
Also so ein Ritterschlag.
Ritterschlag, genau. Erzähl mal so ein bisschen zu deiner Karriere, erzähl mal so ein bisschen, was du machst. Du hast vorhin gesagt, du kommst aus Berlin, damit ist alles gesagt, aber es wäre schön, wenn du noch ein bisschen mehr erzählen würdest.
Die Hälfte meines Lebens kommt aus Berlin. Im Herzen bin ich spießiger Hamburger, aber habe mich dann von Berlin inspirieren lassen. Ich bin dort 2004 hingezogen, nachdem ich Abitur gemacht habe, um dort zu studieren und der ausschlaggebende Grund war wirklich die UdK, weil da war irgendwie Rundgang und in allen Ateliers wurde geraucht, getrunken. Es war irgendwie eine wirklich anarchische Stimmung. Das war früher, ja, das ist heute alles anders, aber das ist ja irgendwie so ein bisschen das Klischee gewesen, was du so von einem Studium.
Also hat das Klischee gepasst?
Das Klischee hat voll gefasst und ich habe mich auch nur da beworben. Also wenn es nicht geklappt hätte, wäre jetzt sonst was aus mir
du
geworden.
Du weißt, dass ich da auch studiert habe.
Hast du auch studiert?
Ja.
Ach, du hast
mich auch
Hardenbergstraße?
Hardenbergstraße und ich habe auch Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert.
Ach, lustig, GWK, also es war auch Hardenbergstraße.
Das war
bei Ansteinufer,
ja,
ne? Ja, genau. Ach, lustig.
Ja, das wusste ich auch nicht.
Also das geht im dritten Podcast geht es darum, wie Britta die Studienzeit durchlebt hat. Bei Jungen war auch sicherlich viel getraucht. Nein, aber ich fand es vom Studium, also ich komme aus so einer Architektenfamilie, das heißt, ich wusste schon relativ viel darüber, wie frustrierend dieses Business am Ende ist, wo alle starten und sagen, oh Gott, jetzt bauen wir auf einmal große Projekte und eine Oper nach der anderen und das flattern ein lustiger Auftrag nach dem anderen rein, so ist die Realität ja nicht, es ist sehr viel harte Arbeit, du arbeitest sehr viel am Wochenende und bist immer mit der Umsetzung ja konfrontiert, das ist ja anders als in Berufen, wo du halt einen Strich machst und dann steht der Strich für sich. Nee, der Strich hat einen Rattenschwanz und dahinter ist ein Orchester mit Leuten, die das umsetzen müssen, die jetzt gerade für uns die Pause machen hier beim Bohren. Ne? So, das ist halt die Realität so. Und von daher war ich wirklich interessiert, A, nach Berlin zu ziehen, weil, klar, Berlin hin und her und verrückte Stadt, die rum nach dem Löffel steht, aber am Ende ist dieser Vibe, der dort ist, und den ich immer noch in Teilen spüre, auch wenn natürlich sehr viel gebaut wurde und die Stadt sich verändert hat, wie ich finde, in weiten Teilen auch zum Positiven, der war einfach inspirierend. Und das, was ich der UdK zugute halten muss, ich habe fast nicht studiert, weil die haben dann irgendwann alle Scheine abgeschafft, die ich noch hätte machen müssen. Also ich kam aus einem Semesterferien war scheinfrei oder vorlesungsfreie Zeit, muss man ja sagen. Aber wir haben... Ich habe relativ früh im Studium angefangen, selbstständig Projekte zu realisieren, Szenenbild, halt Wohnungen ausgebaut. Also die erste Wohnung haben wir direkt 2006 ausgebaut am Hackeschen Markt und noch selber die Wände gestrichen und so weiter. Das heißt, man kam aber relativ früh zu einem schnellen eigenen Portfolio und das Tolle war, die Uni hat das als Praxisprojekte anerkannt. Das heißt, es war wirklich Teil des, das Machen war Teil des Studiums und das finde ich wirklich genial, weil diese Akzeptanz, mit die Realität mit der Theorie zu mischen, ist halt für mich, hat mich geprägt einfach, dass du wirklich weiß, wenn ich das plane, muss ich es am Ende auch umsetzen und ich muss es jemandem erklären können. Und natürlich hast du den Plan, du hast das gesprochene Wort, aber du musst halt wirklich Vision zeichnen, die andere übersetzen können. Und das die Zeit hat wirklich geprägt. Und dann ist es so, das war wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich habe dann bei ein paar Bauträgerprojekten mitmachen dürfen, wo ich sehr viel darüber gelernt habe, Grundrisse zu entwickeln. Also ein Großteil unseres Business ist heute immer noch Grundrisse zu entwickeln, die wirklich nah an der Realität sind. Das ist mir immer total wichtig. Und aber eben auch im Käufermanagement Erfahrung sammeln. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich das plane, das in der Umsetzung ist? Wie sind die Schritte dazwischen? Also wirklich einmal diesen Realitätscheck, was passiert eigentlich dann beim Bauen? So, und das jetzt werde ich dieses Jahr 40, also ich habe bin seitdem ich auf Baustellen groß geworden bin, bis jetzt, wo ich selber auf Baustellen stehe und die halt mit zu verantworten habe, ist das natürlich so ein Prozess, der dann zu meinem Studio geführt hat, was dieses Jahr 12 Jahre alt wird. Und eben aber auch den Anspruch definiert hat, das, was man macht, eben auch umsetzen zu können. Weil ich will nicht nur eine abgehobene Designklitsche sein, sondern ich möchte wirklich hands-on das bauen können, was man sich überlegt. Und das ist das, was unser Team wirklich auszeichnet, denke ich, dass man keine Fantasieschlösser macht, sondern eben...
Also apropos Realitäts... check, ihr richtet das ja jetzt hier ein, ihr zeigt das ja dann auch Interessenten, die hier vielleicht gerne eine Wohnung kaufen wollen, würden vielleicht auch schon gekauft haben, um eine bessere Vorstellung zu haben.
Ja.
Jetzt gefällt das ja vielleicht nicht allen. Also erstens, was sind so für dich, wo nimmst du Trends, Inspiration her? Und vielleicht auch, Britta, an dich die Frage, hier kommen ja sehr unterschiedliche Menschen, auch internationale Interessenten.
Ja.
Wie bastelt man das denn so zusammen, dass man sagt, also auch für dich, so,
ja,
das ist jetzt für mich, damit kann ich leben. Also was muss dafür erfüllt sein in so einer Musterwohnung?
Ich glaube, man kann das nicht nur auf die Musterwohnung beziehen, man muss es wirklich aufs Projekt beziehen auch, weil wir haben hier ja auch internationale Käufer. Das heißt nicht, dass die jetzt nicht gerade in Deutschland leben oder in Frankfurt leben oder so, aber es ist immer bei den Käufern oder sehr häufig bei den Käufern irgendein internationaler Bezug da. Das hat das Projekt schon durch den Architekten auch sehr bewusst, nicht nur vom Design von Fabian, sehr angesprochen. War auch klar, dass auch er international tätig ist und auch eben gerade diese Trends, weil ich meine, alle Menschen sind heutzutage global unterwegs. Sie gucken sich, leben in anderen Städten, reisen in andere Städte, sind im Netz unterwegs, gucken sich an, was ihnen gefällt oder nicht gefällt. Das machen Verkäufer, Käufer, Interessenten. Und daraus gibt sich so ein gemeinsamer Nenner auch irgendwann an Besonderheiten oder auch das, was man gerne hätte auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir das hier sehr, sehr gut umgesetzt haben. Eben auch mit den Kontrasten, mit denen wir gesprochen haben, dass es eben auch mit den Farben und Materialien sehr kontrastreich ist und trotzdem cozy und warm ist, mit multifunktionalen Grundrissen, auch die veränderbar sind. Ich glaube, da kommen viele Dinge hier bei uns zusammen, so dass es eben auch eine internationale Käuferschaft anspricht.
Mhm, Grundriss hier sehr auffällig, großer Wohn-Essbereich,
genau,
mit großem Tisch, ja. Couch-Landschaft, die anderen Zimmer sind, also jetzt nicht klein, aber die sind natürlich sehr kompakt.
Ist immer relativ, Yvette.
Ja, ja,
aber beim Verhältnis auch wieder klar. Du hast natürlich durch die Hülle einen Kern und dieser Kern ist natürlich dann mit den Bädern und so bespielt und davor entstehen diese Zimmer. Der Fokus auf den großen Bereich. Also ich denke, für mich ist das eine Wohnung, die zum, also ein Ort zum Arbeiten, wo du halt, also ich sehe es jetzt für mich persönlich als Familienwohnung, für mich ist das eher ein Ort, wo du halt wohnst und arbeitest, weil das zweite Zimmer haben wir jetzt auch als Arbeitszimmer programmiert und halt eben viel Zeit in der Wohnung verbringst und dafür funktioniert es, finde ich, super und da ist dieser große Bereich mit dem Wohnessen und dem Barbereich natürlich perfekt.
Gut, und dann sag du mir jetzt nochmal als Designer, was ist jetzt so gerade für dich der Trend?
Also ganz klassischer oder ganz krasser Trend, einfach darüber nachzudenken, was gibt's an Möbeln, was ist an Bestandsmöbeln da, Vintage-Möbel zu verwenden. Und für uns als Büros ist gerade interessant, den Weg dorthin zu finden, weil den gibt's noch nicht. Es wird einem super einfach gemacht, online zu gehen, auf einen Bestellen zu drücken und dann fährt irgendein Container in China, Indien oder irgendwo los und das landet irgendwann hier und alle schreien Nachhaltigkeit und leben aber eigentlich das Gegenteil. So, das ist, aber das kann man dem Konsumenten gar nicht zum Vorwurf machen, weil das System dahinter existiert nicht. Und für einen Teilbereich gibt's ja im Anbieter Pomono, First Dibs und so weiter, die sind aber nicht auf den professionellen Markt ausgerichtet. Das heißt, wir investieren gerade sehr viel Zeit und Geld daran, ein System zu erfinden, wie du halt zu einem gewissen Qualitätsstandard und einem bestimmten Anspruch bei Möbeln kommst, die du halt in Europa sourced oder in Nachbarländern, ne, wir haben ja sehr viel aus den Niederlanden, die halt in den Prozess zu überführen, dass die dann auf einer Baustelle oder bei einem professionellen Projekt am Ende landen. Und das gibt's halt nicht. Und das ist so die Nuss, die wir so ein bisschen persönlich knacken wollen. Und natürlich polarisiert so ein Projekt, weil du halt nicht auf die einheitliche Beige-Welt von Hotelketten gehst, die halt sagen, so, wir machen das hier alles perfekt abgestimmt und ob das eine beige Kissen da liegt oder das andere oder hier der folgende Nuance dunkler ist, das ist egal. Ich finde, es sind so, hier fügen sich so Bausteine und die beziehen sich aufeinander, aber natürlich sind das alles, es ist Design mit einer Aussage und es ist wirklich das, wo ich so pathetisch das klingt, jeden Morgen für aufstehe, dass es halt nicht so aussieht, dass es der Masse gefällt, weil ich diese Meinung brauche, weil man halt dieses Design, weil man sich mit Design auseinandersetzen muss. Und das ist in Deutschland noch komplett rudimentär ausgeprägt. Es beginnt mit dem Beruf des Innenarchitekten, dass viele nicht wissen, was das ist oder was der macht, weil das immer die Herrschaften mit dem Stoffbügel sind und die dann eine Wandfarbe vorschlagen und damit ist das Thema durch. Nee, das, so ist es nicht. Das ist eben das, die 360-Grad-Planung. Und jetzt habe ich ja beide Seiten. Also ich darf mich nur Architekt nennen. Architekt ist ja auch ein geschützter Beruf, aber als Interior Designer planen wir natürlich diese Welten 360 Grad. Und ich denke mal so ein bisschen, man kann den Zuschauer immer ein bisschen überfordern als unterfordern. Also das Drehbuch lieber ein bisschen komplexer machen, dass du halt anfängst zu denken und eher auch zu sagen, das verstehe ich nicht, als zu sagen, ah, ich habe mal eben so eine Telenovela weggeguckt und ist ja klar, ne, habe alles verstanden und es verändert mein Leben aber nicht. Und dieser Auftrag, so ein bisschen mehr ein Statement zu setzen und halt Sachen zu designen, die auch zum Dialog anregen, ist mir wirklich so ein inneres Bedürfnis. Also das macht mir auch wirklich große Freude. Und am Ende des Tages plant man die Wohnung ja auch so, dass man selber gerne einziehen würde. Also ich gehe schon immer von mir selber aus.
Find ich aber spannend. Also mit den Vintage-Möbeln, das habe ich jetzt so noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also wir reden ja in der Immobilienbranche immer sehr viel über Bestand und Revitalisierung. Ja, aber dass man das jetzt auch mit Möbeln tatsächlich machen kann. Du hast ja auch eine eigene Möbellinie, richtig?
Genau, wir haben in Teilen, kam ich zu dem Punkt, es gibt ja Möbel, die auch kaputt sind. Die birgen aber immer Bauteile in sich, die du verwenden kannst. Der Couchtisch, der hier steht, das ist ein alter Esstisch aus den 70ern. Da hat unser Tischler die Platte geschliffen, neu lackiert und ich habe ein neues Untergestell dafür gebaut und damit hat dieses jetzt ein zweites Leben, dieses Möbel. Und das interessiert mich total. Die anderen Möbel sind so aus Projekten entstanden, also diese schick Side-Tables, das sind so Muster, die in Berlin lackiert werden. Also da gibt es wieder das Thema der Handarbeit, was mir total wichtig ist. Also das wirklich in Zeiten, wo künstliche Intelligenz sehr viel übernimmt und in Zukunft noch mehr übernehmen wird, auch im Entwurfsprozess, ist dieser Kontrapunkt zu sagen, dass dieses Möbel ist von Händen hergestellt, ist mir total heilig, weil das eben diese Wertschätzung wieder aufmacht. Hier ist es hyperartifiziell und hier ist es auch, darf es auch imperfekt sein, weil das hat ein Mensch gemacht. Und diesen Dialog, weil diese große Angst vor künstlicher Intelligenz, die habe ich überhaupt nicht, weil der Mensch eben wieder sich selber als Qualitätsmerkmal auch wahrnehmen muss. Also natürlich kann eine Maschine eine Praline herstellen, das konnte es aber auch schon Ewigkeiten und die handgemachte Praline wird trotzdem jeder bevorzugen.
Also würdest du die Angst vor KI nicht teilen, die ja, habe ich jetzt erst zwei Artikel gelesen, die sagen ja, die entwerfen dann immer sehr ähnlich und wir wohnen dann alle in so geklusterten...
Nee, wir müssen halt wieder zum Mensch werden.
Schubladen?
Wir müssen wieder zum Mensch werden. Wir müssen unser Menschsein ernst nehmen. Wir müssen, wir haben jetzt jahrelang versucht, seit der Industrialisierung wie eine Maschine zu sein. Alle Parameter, wie sich was bemisst, ist immer in Einheiten von Maschinen. Nee, wir müssen wieder die Einheit Mensch in den Mittelpunkt stellen. Dann haben wir überhaupt gar kein Problem mit der Vergleichbarkeit, weil dann ist hier der Mensch und da die Maschine. Und dann haben wir das Thema überhaupt nicht, dass man Angst vor etwas haben muss. Natürlich, wenn neue Berufe entstehen. Natürlich werden auch Berufe wegfallen. Natürlich haben wir auch viele Berufe jetzt die letzten Jahre gemacht, die einfach sinnfreie Sachen sind, die halt easy eine Maschine machen kann, wo es auch ein Befreiungsschlag ist, dass das übernommen wird. Und da kann man sicherlich bei der Steuererklärung anfangen.
Jetzt von mir aus. Super Thema.
Nein, aber so im Entwurfsprozess, und da war ich wirklich im letzten Jahr, als halt Midjourney und diese ganzen kreativen Plattformen kamen, hat es mir wirklich so, das war wie bei mir so eine innere Revolution, da hatte ich Bauchkribbeln, da wusste ich, ich war so aufgeregt, als in dieser Woche, wo ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, weil ich dachte, krass, da ist ein ganz neues, großes Thema und wir alle, wie wir studiert haben, vor allen Dingen an der UdK, an der Universität der Künste studiert haben, waren uns sehr sicher, dass die Kunst durch nichts abzulösen ist. Und siehe da, Midjourney steht da oder andere Plattformen, die halt Bilder generieren, auf Zuruf. Man lernt neu sprechen und kriegt ein Bild. Das gab es noch nicht. Und jetzt kann man verzagen und sich beleidigt in die Ecke stellen und sagen, oh, das Bildprogramm kann auch schöne Bilder malen. Ja, kann es auch, aber dann muss ich halt andere schöne Bilder malen oder darüber nachdenken, was kann ich für Bilder malen, was die KI nicht kann. Und man fängt halt an zu denken, aber es werden nicht die Zeiten für faule Leute sein. Ja, das kann man, glaube ich, festhalten. Man muss ein Übermaß an Kreativität an den Tag legen.
Du hast hier auch in der Wohnung
genau.
Kunst von dir.
Genau, also die Bilder habe ich, das sind die Megabild sind halt immer Restaurantrechnungen, die ich ich hochskaliere. Das ist jetzt alles von der Möbelmesse letztes Jahr, wo wir mit dem Team abends immer essen waren. Also da sind 11 Rechnungen entstanden, das sind die. Und,
geht vom Preis her.
Nee, da geht es bei den Megabills geht's nicht darum, dass du halt sagst, hier Million-Dollar-Baby, ich habe gerade 1 Million für meinen Lobster bezahlt, sondern das soll das tägliche Leben abbilden, weil eine Rechnung als Beleg ist als Thermobeleg verschwindet. Das heißt, du machst ein Foto davon, damit wird's unendlich. Und der Thermobeleg an sich ist nicht dadurch, dass der halt eine Nummer hat, eine Uhrzeit und so weiter, einmalig. Also ein Massenprodukt, was nur einmal da ist, fand ich total interessant. Und in der Dokumentation dann auf einmal Kunst, also die Spese wird zur Kunst, finde ich auch irgendwie gedanklich interessant. Mache ich auch seit 10 Jahren und wenn ich jetzt die Rechnung von vor 10 Jahren angucke, gibt's die meisten Restaurants in Berlin schon nicht mehr. Damit ist es schon Zeitdokument, obwohl das noch gar nicht so lange her ist. Also man kriegt dann, also es regt halt, es geht immer um dieses Kopfkino-Trigger, ne? Und die Bilder, die in der Wohnung hängen, sind immer so eine Ableitung, also ich will die nicht Kunst nennen, weil ich das eher auch als Handwerk oder als Innenarchitektur betrachte. Und wenn man zu dem Schluss kommt, und hier war es eben auch so mit dem Flur, das ist so eine, es gibt einen ersten Flur, den Hauptflur, den zweiten Flur in der Wohnung und dann blickst du, hast so eine Achse auf das Masterschlafzimmer und da ist so eine Wandverkleidung aus so Freiformen und diese Herleitung zu diesen Freiformen, daraus ergibt sich die Wandbemalung in der Wohnung. Und diese Spielereien, die finde ich halt total interessant, auch wenn man die nur subtil wahrnimmt, da wird jetzt keiner in die Wohnung rennen und das Konzept erkennen, aber man fühlt es, ja, also man hat halt so dieses, du weißt, dass da was handgemacht ist und das, dieser Kontrast mit der perfekten Architektur, deiner neuen Architektur, zu was Imperfekten triggert mich total, also es ist so vom Machen her schön und man verbindet sich natürlich auch mit so einer Wohnung, ne? Wenn du hier 2 Tage auf den Knien rumkletterst und halt mit so einem Pinsel dann diese ganzen Wände bemalst, dann hast du natürlich hinterher so eine Identifikation mit dem Ort, die stärker gar nicht sein könnte.
Liebe Britta, was gefällt dir in der Wohnung am besten? Was ist dein Lieblings...
Der Lieblingsraum ist in der Tat für mich das Wohnzimmer mit diesem Küchenblock und der Küche dazu. Ich finde diese ganze Harmonie der Farben und trotzdem so wahnsinnig kontrastreich, finde ich irre schön. Hast hier einen super Blick auf die Skyline, hast einen Blick auf den Main, hast ja auch eine schöne Loggia und hinten ist der Taunus. Also das ist ein toller Blick und eben wirklich mit sehr besonderen Farben und Formen in diesem Raum.
Ja, es ist wirklich sehr, also es ist sehr stylisch, aber es ist trotzdem sehr gemütlich. Also
es hat eine Aussage und das ist das, was Fabian vorhin sagte. Ich finde das eben auch wichtig, dass man heutzutage Aussagen trifft und nicht immer so auf der Oberfläche so waschen
bleibt.
Und auch
keine Angst hat vor vor dem, was andere sagen könnten, weil ich finde, das ist so, das macht den Schritt nach vorne dann, also für alle Beteiligten so.
Macht auch den Unterschied.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das widerspricht ja aber eigentlich dem, was man jetzt so bei den meisten Bauten sieht. Es ist ja schon alles sehr ähnlich und sehr...
Gut, man muss natürlich wirklich auch sagen, dass wir hier in einem hochwertigen Bereich sind. Muss man sich auch irgendwo leisten können, dass man sowohl bei der Architektur, aber auch beim Design jetzt hier von Fabian Freitag, dass man eben sagt, man will was Besonderes schaffen und man will besondere Orte schaffen, wo Menschen dann irgendwie leben und zusammenkommen.
Die Edi hat geschrieben, dass die Sets bei dir oft wie Party-Locations sind.
Das stimmt auch.
Ja, würde ich jetzt auch mal so recht geben.
Die Fröhlichkeit von dir bleibt drin.
Finde ich wirklich, es muss immer so ein gewisses Maß an Hedonismus haben. Also ich denke, dass dieses sich auf den Tag zu freuen oder auf etwas zu freuen wirklich wichtig ist. Und ich finde einen Ort, da ist für mich ein Esstisch, aber auch eine Bar oder so Orte des Zusammenkommens und selbst wenn man auch nur digital zusammenkommt und dort kreativ ist, finde ich wirklich absolut wichtig. Und eine wohnliche Bar zu machen, ist doch das Schönste. Ne? Alle Bars versuchen eben ein Wohnzimmer zu sein und ich versuche Wohnungen zu machen, die wie eine Bar sind. Also besser geht's auch gar nicht.
Ja, genau. Früher gab es die
Küchenbrand. Ja, genau. Nee, absolut.
Wobei, da geht der Trend ja gerade ein wenig von weg.
Ja,
aber gut.
Nee, also auch
von. Naja, es geht ja sehr Lifestyle, gesundes Leben und.
Ja, so, aber meinst, deswegen, es gibt da deswegen kein, Champagner, das ist am
besten. Ja, da steht halt ein Smoothie Maker und kein Gin Tonic.
Ja.
Ja, auch ein bisschen schade, oder?
Wodka-Smoothie. Die Abwechslung macht es dann.
Wodka-Smoothie und schon sind wir wieder ganz gesund unterwegs.
Ich mach direkt ein neues Start-up.
Ja.
Nein, aber selbst unser Besprechungsraum hat eine Bar und natürlich geht es auch immer um die Vorstellung von, wenn Kunden bei uns ins Büro kommen, die ja auch eine, also die Projekte haben und halt sehr viel sehen, in sehr vielen Hotels unterwegs sind, musst du da abweichen, weil es geht um die Story, die du erzählen willst. Und wenn jemand reinkommt und sagt, ach krass, ich war wie in einem Konferenzraum, der fühlt sich gar nicht wie ein Konferenzraum an, sondern das ist wie eine Wohnung eingerichtet und hat da eben einen Vorhang mit einen rosa Vorhang mit einer Bar in der Mitte, dann hast du etwas, was dich von anderen absetzt und eben auch deine eigene Vorstellung von schult. Und das interessiert mich total. Und das kommt vielleicht auch aus dem Szenenbild, dass man natürlich, wenn du anfängst, für einen Film zu arbeiten und mit den verschiedenen Departments spricht, alle darüber reden, wie soll sich denn das anfühlen, was wir am Ende haben. Und dann redest du darüber, der Charakter ist so und so. Was wird er sich kaufen? Was wird er für einen Stuhl haben? Was wird er für einen Sessel haben? So, und natürlich musst du dann irgendeinen Charakter annehmen, wenn du eine Wohnung ausstattest. Und das bin dann, wenn ich es mache, meistens ich.
Das heißt, Szenenbilder sind, also Filmkulisse ist jetzt auch so ein Steckenpferd von dir, oder?
Nee, damit hat es angefangen. In der Tat war Production Design so ein früher Schritt, weil du im Architekturstudium natürlich nichts bauen kannst. Also du fängst halt an zu studieren und A, hast du keine Referenzen, keiner nimmt dich ernst, du bist jung. Also ich war relativ schwierig, weil ich mit 7 eingeschult wurde, aber jetzt, ich war 20, als ich dann im Studium war, und da sagt dir jetzt keiner, hier, pass mal auf, ich weiß nicht, was ich mit meiner Million machen soll, mach mir mal die Bude hübsch. Und beim Szenenbild war es so, da auch über die Filmhochschulen, die suchen halt immer Leute, die das machen, weil es in Deutschland weniger Szenenbildner gibt als wirklich Projekte. Und dadurch war es total einfach, in diesen Szenenbildbereich reinzukommen und dann eben auch später für Filme, für Werbung zu arbeiten. Und das schult ungemein, Sachen in Perspektiven zu denken und sagen, das wäre cool, wenn das da steht in der Farbe und dieses Gefühl ausdrückt. Und das schult für Interior natürlich ungemein. Also wann, und vor allen Dingen sitzt du ja an so Interior-Projekten, teilweise haben wir 1,5-2 Jahre damit zu tun, je nachdem wie groß das Projekt ist. Szenenbild geht viel schneller und du musst halt sehr viel schneller und präziser zum Ergebnis kommen. Das war eine ganz fantastische Schule. Bis zu einer Marsstation, die ich gebaut habe.
Für welchen Film war das?
Marsgesichter gibt's noch, findet man noch online den Trailer. Da habe ich 2 Monate im Studio eine Marsstation gebaut. Also das war richtig sehr challenging. Cool.
Echt?
Ja, mit so tiefgezogenen Plastikelementen und so. Da hast du dir eine komplette Welt ausgedacht. Ne? Wie soll eine Marsstation in 20 Jahren aussehen? Und das war eine Comedy-Serie. Die sind dann da eingesperrt gewesen, weil der Transfer ohne die abgefahren ist. Und dann waren 8 Leute auf einer Station für 4. Dann gehen natürlich die Überlegungen los, wer pennt mit wem in einer Kabine und so weiter. Also es war sehr amüsant.
Nahm es ein gutes Ende?
Es war leider nur also der Pilot. Also es war nur die erste Folge. Ich wünsche mir noch, dass das mal fortgeschrieben wird.
Also in dem Bereich würdest du auch gerne arbeiten?
Nein,
ist vorbei.
Nee, ich habe viele Freunde im Szenenbild, die das immer noch machen. Es ist in der Tat aber ein anderes Arbeiten. Und da hast du einen unglaublich großen Abstimmungsapparat. Je größer, also du musst ja irgendwann nicht in den Projekten nach oben machen und irgendwann sitzt du bei Kinofilmen und dann redest du mit 80 Leuten. Und mir reicht es eigentlich dann mit einem Bar. Mit mir reicht es schon völlig, mit Britta zu reden.
Ist ja auch ausreichend.
Nein, aber du hast viel konzentrierteres Arbeiten natürlich beim Bauen und bist natürlich auch Herr der Umsetzung. Also man regt sich ja häufig auch darüber auf, dass man es selber umsetzen muss bei vielen Projekten, wo man auch die Bauleitung macht. Aber auf der anderen Seite bist du der Herr über die Geschwindigkeit und das, was passiert, und hast halt wirklich geringe Abstimmungsbedarfe, weil die Wurzeln, also die alles zu dir führt. Ne? Das ist beim Film anders, da hat man nicht das letzte Wort. Aber vielleicht stört mich auch das.
Ja, wir haben auch ab und zu Differenzen.
Du.
Das merkt man euch gar nicht. Liebe Britta, lieber Fabian, ich danke euch sehr für das
sehr gerne
sehr launige Gespräch. Haben sehr viel gelernt. Ein tolles Plädoyer für Individualität, dass wir uns mal alle dann hoffentlich ganz viele Leute anhören und das auch ein bisschen wahrnehmen, ein bisschen Mut.
Total.
Ja, absolut.
Das ist schön.
Wert,
ja, absolut.
Wir starten auch, sind ja schon beim nächsten Projekt.
Erzähl. Genau.
Ja, Ende April, Anfang Mai.
Genau, das ist für Ostergeschenk.
Das ist für Ostergeschenk.
Ja, genau.
Die nächste
der von Rabattcode.
Kuratierte Wohnung.
Genau. Auch wieder hier?
Auch wieder hier, allerdings größer, ist ein Penthouse. bekommt, glaube ich, wir werden aber nicht zu viel vorwegnehmen.
Nein.
Eine ganz andere Aussage.
Genau.
Auch kräftig, aber anders.
Na, dann haben wir ja auf jeden Fall was, worauf wir uns freuen können. Und ich freue mich dann, wenn ich eingeladen werde,
auf jeden
mir das
Fall
anzugucken. Na, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Sehr gerne.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.